Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Dr. Sandra Horsch aus Buch bei Berlin. Ja, hallo Sandra, schön, dass du Lust hattest, heute mal das Thema Gleichberechtigung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Neonatologie etwas zu vertiefen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, hier aber zunächst mal wie immer eine kurze Vorstellung deiner Person, Dr. Sandra Horsch. Du warst in verschiedenen europäischen Neonatologien tätig und bist aktuell Oberärztin in der Neonatologie in Berlin-Buch. Du hattest einen langen Forschungsaufenthalt in Stockholm für 2 Jahre am Karolinska-Institut, wo du dich mit dem MRT-Untersuchung von Frühgeborenen beschäftigt hast und warst dann noch für 5 Jahre in Rotterdam tätig, da in der neonatologischen Intensivstation. Aber ich sag mal, die rote Linie ist immer die neonatologische Neurologie. Aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern ein anderes Thema, was dich sehr beschäftigt und gerade in den vergangenen Jahren so sehr intensiv beschäftigt hast, ist das Thema, wie Gleichberechtigung und akademische Karrierechancen für Frauen in der Neonatologie umgesetzt werden können. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch, aber auch zunächst meine Frage, habe ich was vergessen, was für dich noch von Bedeutung ist?
Nee, das war eine sehr schöne Einleitung, vielen Dank.
Okay. Und wir haben ja eine neue Kategorie reingenommen in unseren Podcast und die ist immer das besondere Erlebnis. Und kannst du auch aus deiner beruflichen Tätigkeit ein Erlebnis erzählen, das für dich entweder besonders überraschend oder dich besonders geprägt hat?
Ja, also wenn ich an Prägung denke, dann sind es eigentlich 2 Leute, glaube ich, die mich am meisten geprägt hat. Einmal hatte ich halt irgendwie das Glück, in so eine Vorlesung reinzutapern, wo die Frau Professor Roll über Hyperbilirubinämie redete und ich fand die von Anfang an so toll, dass ich da meine Doktorarbeit gemacht habe und das war ja dann auch späterin die Leiterin der Neonatologie in Essen, wo ich gearbeitet habe. Und so wie die arbeitet, dieses kompromisslose, hohe Streben, immer die bestmögliche Versorgung von den kleinen Patienten zu schaffen, das hat mich schon sehr geprägt und ist auch irgendwie immer noch so mein Goldstandard, muss ich sagen. Und sie hat mich natürlich zur Wissenschaft gebracht und hat halt dieses, dass man immer über den Tellerrand gucken muss und gucken mal, können die anderen, was machen die, wie machen das eigentlich die anderen und können wir da was von lernen? Das hat sie mir total mitgegeben und deswegen ist auch die Neugier, glaube ich, daraus gekommen, dass ich dann auch später halt nach Schweden und nach Holland gegangen bin. Das hat natürlich mein Leben in vieler Hinsicht verändert. Und ich würde sagen, das Zweite, an den ich immer denke, wenn an Prägung, ist halt Hans von Krauthofer, mein Chef in Holland. Als ich da ankam, war ich ja nicht mehr ganz so jung. Da war ich schon 34, habe ich da als Oberärztin angefangen und der hat dann direkt in einem der ersten Gespräche gesagt, sag mal Sandra, du bist ja jetzt auch schon 34 Jahre alt. Was ist denn jetzt mit Kindern? Und nicht in so, wie man das aus Deutschland kannte, naja, der will jetzt mal abchecken, ob da irgendwie noch ein heimlicher Kinderwunsch dahinter ist, sondern wirklich ganz ehrlich vom Herzen her. Der hatte selber da schon 4 Kinder und hatte immer einen Papatag. Mittwochs hat Hans immer von zu Hause gearbeitet, um sich halt um die Kinder mitzukümmern. Und der hat es halt so vorgelebt, wie man Familie und Beruf auch vereinbaren kann. Und das war mir ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt total neu und kannte ich so aus Deutschland.
Ist ja wirklich eindrucksvoll. Und wie du sagst, bei der Frage ist man ja in Deutschland eher damit, hat man die Befürchtung, dass man gefragt wird, ob man eingestellt wird oder nicht eingestellt wird, wenn man noch nicht schwanger war. Sehr spannend. Also 2 tolle Vorbilder. Und damit sind wir eigentlich schon direkt beim Thema. Wir wollen heute über Gleichberechtigung, Karrierechancen von Frauen und auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Neonatologie sprechen. Und wie kommt es eigentlich dazu, dass du dich in letzter Zeit damit sehr beschäftigt hast? Hat es auch was mit deinen Erfahrungen jetzt in Schweden oder Niederlande zu tun?
Ja, total. Also das war halt so, dass ich dann, als ich nach Stockholm kam und später nach Rotterdam gesehen habe, dass es halt auch ganz anders geht. Viel gleichberechtigter und viel mehr möglich, als es das hier bei uns ist. Und als ich dann 2012 zurückkam nach Deutschland, war ich ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm überrascht, wie wenig sich in der Hinsicht hier in Deutschland getan hat. Und das ist natürlich immer, wenn man weg ist, fallen einem auch vielleicht Sachen auf, die man so sonst immer natürlich als selbstverständlich hingenommen hat, wo man ja jetzt auf einmal denkt, hör mal, das muss gar nicht so. Ich denke, man kann da schon viel von lernen. Wenn wir zum Beispiel jetzt gucken, wie das bei uns aussieht in der Neonatologie, dann muss man ja sehen, schon seit Jahrzehnten, also mindestens seit 20 Jahren, ist es so, dass 70-80% der Medizinstudenten Frauen sind. Und auch die Assistenzärzte, die in die Fachausbildung Pädiatrie kommen, sind auch mindestens 70% Frauen, eher 80% heute. Und wir haben jetzt mal anlässlich der GNPI zusammen mit der Claudia Roll so eine Umfrage gemacht unter den größten 100 Neonatologien in Deutschland, wie denn da der Frauenanteil ist im weiteren Verlauf, also wie viele Fachärzte gibt es, wie viele Oberärztinnen, wie viele Chefärztinnen, und haben das halt verglichen mit Schweiz, Österreich, Niederlande und Schweden. Und da ist man dann schon...
Und, was ist rausgekommen?
Naja, es ist schon so, dass die bei den Fachärzten, also wie gesagt, ja, es sind ja ungefähr 77-80% Frauen, die anfangen. Den Facharztstatus sind es 73%. Das ist ja noch relativ gleich. Da denkt man, okay, das ist gut. Bei den Oberärzten sind es dann nur noch 56%. Leiterin der Neonatologie 28%. Und wenn man jetzt nur die Leiterin angucken, die wirklich eine eigenständige Neonatologieabteilung haben und da eine Chefarzt- oder Direktorin-Position haben, sind wir schon nur noch bei 9,6%. Es gibt unheimlich wenig Frauen in diesen hohen Führungspositionen.
Und wenn du jetzt sagst, ihr habt das verglichen mit Schweden, Österreich, Niederlande?
Ja, da sieht das nämlich ganz anders aus. Also gut, okay. Schweiz ist so wie wir oder noch schlechter, da gibt es gar keine Chefärztin. Aber man sieht zum Beispiel, dass in Schweden und auch in Österreich 2/3 der Chefärzte, also Frauen sind. Also so wie das ja auch eigentlich dem Anteil der von den Leuten, die beginnen, entspricht. In Holland sind es 33%. Also beide deutlich höher als bei uns. Und dann fragt man sich schon, warum klappt es bei uns nicht? Warum fallen anscheinend ja selektiv Frauen auf dem Weg von Berufsbeginn bis zur Führungsposition weg? Warum passiert es den Männern nicht? Ich meine, die sind ja nicht weniger schlau oder weniger talentiert als die männlichen Assistenzärzte. Also irgendwas muss es ja geben, warum Frauen auf dem Weg bleiben und nicht so gefördert werden oder nicht so weiterkommen, wie das ihre männlichen Kollegen machen. Und das macht mich schon toll. Ich meine, das kennst du ja sicherlich auch. Man hat da so ganz tolle junge Ärztinnen. Und manchmal kommen die dann an und sagen, ja, ich gehe jetzt ins Gesundheitsamt oder in eine Praxis. Und ich denke dann, ich fühle das immer wie so ein Scheitern. Irgendwie schaffen wir es anscheinend nicht, denen das so vorzuleben und denen das so zu machen, dass sie sich sehen bei uns in der Klinik. Natürlich gibt es auch andere. Aber jedes Mal, wenn das passiert, dann denke ich schon, irgendwie schaffen wir das nicht, das für junge Frauen so attraktiv zu halten, dass wir ihnen das ermöglichen, dass sie halt diesen Weg zum Oberarzt oder zur Chefärztin dann machen.
Und denkst du, ich meine, Neonatologie ist ja immer was Besonderes noch durch viele Schichtdienste und so weiter gekennzeichnet, was jetzt in anderen Fächern jetzt nicht ganz so extrem ist, Intensivstation. Denkst du, dass das sozusagen was Neonatologie-spezifisches ist oder in der Medizin in Deutschland doch schon weiter um sich greift?
Da liegen wir ganz gut in dem normalen Schnitt. Es gab ja jetzt im September im Ärzteblatt da auch einen großen Artikel zu, der war jetzt nicht pädiatrie-spezifisch. Man kann natürlich denken, wir sind besonders schlecht, weil wir eigentlich noch einen höheren Frauenanteil haben als jetzt andere Fächer. Aber das ist schon was Allgemeines, weil das ist, glaube ich, auch natürlich ein gesellschaftliches Problem. Das ist jetzt nicht nur was wir erleben in der Gesundheitsversorgung. Das ist ja schon in der Wirtschaft ein langes Thema. DAX-Unternehmen, man hat jetzt gerade mit viel Regulation geschafft, dass 21% der Frauen in Vorständen also 21% von den Vorständen in den DAX-Unternehmen Frauen sind. Aber zum Beispiel Vorstandsvorsitzende, also Leiter von dem Ganzen, gibt es auch da nur 5%. Ne? Also es ist ein generelles Problem und das liegt natürlich auch an der Rollenverteilung, die in Deutschland halt immer noch sehr traditionell ist und weniger gleichberechtigt als in anderen Ländern.
Das wollte ich gerade fragen. Du hattest ja das Beispiel von deinem Chef in Holland sozusagen erwähnt, der gesagt hat, ich nehme meinen Vatertag, was ja nicht so typisch ist. Ich erinnere mich, als ich in Dresden angefangen hatte, meine Professur hatte, habe ich auch meine beiden Töchter bekommen, wollte Elternzeit nehmen. Und es war gar nicht vorgesehen für einen Professor. Da gab es gar keine Regelung, dass der eine Elternzeit nimmt. Ich habe es dann trotzdem hinbekommen, aber das war einfach damals gar nicht möglich gewesen. Und denkst du, das ist jetzt sozusagen diese Vereinbarkeit, wie es immer so schön heißt, zwischen Familie und Beruf, da für die Frauen das Problematische ist?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil des Problems. Wir haben natürlich auch eine systematische Benachteiligung. Da gibt es ja auch schöne Studien zu, dass wenn man Bewerbungen anonymisiert, ne, dass dann auf einmal, also wenn die nicht anonymisiert sind, werden Männer über Frauen bevorteilt, besser eingestuft, obwohl das identisch ist. Wenn die nur quasi gleichen Lebenslauf abgibt, aber einmal den Namen ändert, dann ist das so. Irgendwas ist in uns drin, dass wir Sachen falsch beurteilen oder anders beurteilen. Aber ich denke, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist natürlich ein großer, großer Faktor da drin. Und letztendlich muss man sagen, in 2023 ist es auch kein frauenspezifisches Problem mehr. Man weiß ja, es gibt ja immer diesen Väterreport von der vom Bundesfamilienministerium. Ich meine, die Väter von heute, die jungen Männer, die jetzt zu uns kommen, Assistenzärzte sind, die wollen andere Art von Väter sein, als ihre Väter gewesen sind. Ja. Ja, da geben 48% der Väter an, dass sie eine gleichberechtigte Aufteilung für Familie und Beruf sich vorstellen. Das ist ihr Ziel. Aber wenn man sie dann genau fragt, aber wie leben sie es? Das sind halt 17%, die das schaffen.
Okay.
Das heißt, ich glaube schon, dass wenn wir jetzt über Vereinbarkeit und Familie und Beruf sehen, dann dürfen wir das nicht exklusiv nur für Frauen sehen. Aber es ist natürlich in der heutigen Realität für uns Frauen noch ein
potenziert
großer Faktor.
Und was, du hast ja jetzt die Erfahrung aus Schweden, Niederlande, was machen die anders? Also was können wir hier ändern oder wie könnte es aussehen?
Naja, es gibt natürlich, wie gesagt, die gesellschaftliche Ebene und die Klinikebene. Ich glaube, das müssen wir trennen. Die gesellschaftliche Ebene hat dann eine ganz große Aufgabe. Das ist natürlich über Generationen entstanden. In Schweden war es auch in den 70ern und 80er Jahren nicht üblich, dass man von einem Gehalt leben konnte. Deswegen war es immer so vorgesehen, dass Frauen arbeiten. Und dann wurde natürlich auch in der Gesellschaft die Umstände so gemacht, dass Frauen arbeiten konnten. Ist ja auch ähnlich, wenn man jetzt an die DDR-Zeiten denkt. Das heißt, es wurde Schule, Kita ist so eingerichtet, dass die Kinder da nicht nur verwahrt werden, sondern dass es wirklich eine gute pädagogische Ausbildung ist und dass sich ja auch Eltern gut fühlt. Da ist zum Beispiel auch Kita und Schule ist unter einem Bildungsministerium unterlegen. Ja, das heißt, es soll ein Kontinuum sein, damit man, ich meine, man will ja in Schweden sozusagen, ist es der Sinn der Sache, da ist die Denke, es tut dem Kind gut, wenn es in der Kita ist, wenn es in der Schule ist. Das darf arme Kind, das darf ja jetzt nicht zu Hause sozusagen dem Bildungssystem entfernt werden, sozusagen. Und dann fühlt man sich natürlich ganz anders als Mutter, als wie das hier ist, wo es so suggeriert wird, ja, die gibt jetzt ihr Kind ab. Na, also ich glaube, das ist gesellschaftlich, ist da viel zu tun. Aber natürlich ist es auch so, dass das Gesundheitssystem, oder sagen wir mal, unser Krankenhaussystem ist ja auch ein sehr patriarchalisches und hierarchisches System. Das ist in Schweden und in Holland ein ganz anderes. Da ist eine flache Hierarchie, da wird sich geduzt, da ist die Idee, man ist ein breites Team und als breites Team runnt man zusammen die Neonatologie. Ne? Und das birgt natürlich auch viel mehr Potenzial, als wenn alles so auf eine Spitze zugespitzt ist, die dann irgendwie alles bestimmen und regeln muss. Ich glaube, dass halt der Führungsstil in diesen Ländern ein anderer ist und auch einfach ein anderes Bewusstsein. Also die wollen einfach einen anderen Anspruch an Lebensqualität haben. Ja, und das ist, wir haben hier irgendwie so, weiß ich nicht, ob das durch diese Nachkriegsaufbaugeneration ist, immer dieses man muss sich aufopfern und muss was schaffen. Ich weiß es nicht. Es wird schon irgendwas damit zu tun haben.
Ja, ich glaube, das ist, aber wahrscheinlich gibt es ja auch so eine leichte Änderung jetzt, wenn ich mir so alte Chefs angucke. Wir hatten jetzt vor einer Weile eine Verabschiedung im Uniklinikum von einem Chef und der sagte, wurde sozusagen gelobt, dass früh morgens bei ihm im Zimmer das als erstes das Licht brannte und abends das als letzter das Licht brannte. Und jetzt, wenn er in Ruhestand geht, wird er sich um seine Enkel kümmern können, weil er seine Kinder nie gesehen hat. Genau. Und da dachte ich, okay, so ein Chef möchte ich nicht werden. Ja. Also ich möchte meine Kinder sehen.
Und der hat dann aber auch noch die erste Frau verlassen für die zweite Frau und hat mit der dann nochmal so gesagt.
Nee, da gehen wir nicht ins Detail.
Okay. Nee, aber nein, ja. Aber ich meine, das war natürlich der Klar. Diese Männer, die haben das natürlich sehr schwer gearbeitet. Also wir wollen ja nicht die Leistung schmälen, aber das war natürlich möglich, ja. Weil jemand zu Hause auf alles andere, auf sein eigenes verzichtet hat. Und das ist halt eine Rollenaufteilung, die sich viele schon in meiner Generation, aber ich glaube in der jungen Generation, nicht mehr vorstellen können, zu Recht nicht mehr vorstellen können. Und ich glaube auch, dass es, wir kennen sicher alle auch Menschen, wo man auch sieht, dass das letztendlich auch nicht gut ist und nicht gesund ist. Mhm. Ne? Jeder Mensch, ob Chef oder was auch immer, braucht einen Ausgleich. Und sonst hält man das auf die Dauer nicht durch. Wir haben ja einen sehr anspruchsvollen Beruf als Arzt und in der Neonatologie natürlich auch. Wir haben Extremsituationen. Da braucht man einen Ausgleich und ich bin fest davon überzeugt, dass man viel besser performt und gibt es ja auch gute Studien zu, wenn man diesen Ausgleich hat, wenn Menschen ausgepowert sind, überlastet sind, neigen sie zu Fehlern. Und das ist genau das, was wir in unserem sensiblen Fach nicht brauchen.
Ja. Aber ich würde es gerade noch ein bisschen weiter sehen. Also diese Zeit mit der Familie, mit den Kindern oder so weiter, ist eigentlich auch eine geniale Zeit. Also das ist was Schönes. Das brauche ich nicht nur als Ausgleich, um in der Arbeit gut performen zu können, sondern wirklich diese Balance oder dieses Wollen, auch mit den Kindern was zu erleben und so weiter, halte ich schon für extrem wichtig. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, dass man entsprechende Arbeitsbedingungen schafft oder Möglichkeiten schafft, um das sozusagen unter einen Hut zu bekommen. Aber hast du auch eine Idee, wie man es konkret umsetzen könnte, welche Ansätze das da gibt?
Naja, der erste ist ja schon mal, dass wir da heute drüber sprechen, oder? Ich glaube, die Besprechbarkeit, die Wichtigkeit dieses Themas, das ist wirklich was jetzt anders ist als in den Jahrzehnten zuvor. Ich glaube, dass es gibt, ich denke, wichtige Faktoren wie Mentorenprogramme, dass man einfach Vorbilder hat, die einem zeigen oder wie du das jetzt auch einfach aussprichst, dass Leute das hören und sagen, mir ist das wichtig, das ist okay, ich bin erfolgreich, aber mir ist es wichtig, ich möchte beim Reitturnier da sein, ich möchte das machen. Und man braucht also Vorbilder, man muss so Coaching haben, gibt es Studien, die zeigen, die das helfen, aber natürlich Coaching kriegen ja normalerweise die Leute, wenn sie Chefs werden, das ist teuer. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie kriegen die Leute Hilfe, die das am nötigsten brauchen. Das sind nämlich häufig, da gibt es auch gute Studien, die Leute in der mittleren Karrierephase, die rausfallen. Ne? Also gerade wenn man kleine Kinder hat, braucht man jemanden, der einem sagt, das ist okay, dass du das jetzt gerade viel findest und das können wir machen. Und dabei sind halt flexible Arbeitszeitmodelle Dienstplanmodelle sind ein Weg dazu, aber einfach einen Ansprechpartner in der Abteilung haben, der mit einem überlegt, okay, in welcher Lebensphase bist du jetzt gerade? Ne, das heißt ja dieses lebensphasenorientierte Denken, weil im Idealfall will ich doch als Arbeitgeber so jemanden möglichst lange bei mir halten, der so gut ist. Und dann lohnt sich das, wenn der dann vielleicht mal 2-3 Jahre hat, die sehr anstrengend sind, mit dem das durchzugehen, weil danach sind die Kinder ja größer und selbstständiger und dann kommt wieder eine andere Phase im Leben.
Was ich immer noch ein bisschen problematisch finde oder noch keine richtige Lösung gefunden habe, ist ja, wenn du irgendwie in Führungspositionen gehst, ist es ja nicht nur die Klinik, du hast auch Forschung und Lehre.
Ja.
Und gerade dieser Forschungsaspekt ist ja durch äußere Trigger bestimmt. Das heißt, du musst Drittmittel beantragen, du musst Drittmittel bekommen, in einer gewissen Zeit abarbeiten, musst es entsprechend publizieren und es auch halbwegs zeitnah zu machen.
Ja.
Und da das ist ja absolut spannend, Forschung, und das haben wir immer wieder in diesem Podcast gehabt, dass jeder oder viele gesagt haben, Forschung ist ein wichtiger Bestandteil und nicht nur eine Pflicht, sondern auch spannend. Aber da sehe ich es manchmal noch problematischer, diese Zeiten zu finden, dass die dass man da auch diese Forschungszeit nutzen kann oder zur Verfügung hat, um dann auch dann durch Unterbrechung, Schwangerschaft, Elternzeit oder so weiter, es ist ja doch manchmal limitiert.
Ja, aber das liegt an unserem System, ne? Dass wir das hier als in Deutschland als gottgegeben hinnehmen, dass wir das am Wochenende, nachts und wann auch immer machen. Als ich in Holland gearbeitet habe, gab es da ganz klare Zeiten für innerhalb meiner Arbeitszeit. Das heißt, man wartet. Ich habe nur 6 Monate klinisch mit dem Patienten gearbeitet und die restlichen 6 Monate waren für Forschung, für Teaching und für Urlaub. Und dabei hatte ich ein klinisches Profil, also ich hatte eigentlich auch Wissenschaft, aber da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das irgendwie innerhalb der Arbeit, also natürlich hat man da auch nachts und arbeitet, aber natürlich nicht nur. Hier ist es ja sozusagen, entweder man ist bereit, das in seiner Freizeit und abends zu machen und dann mit einem Laptop auf dem Computer, aber auch in Schweden gibt es dafür viel mehr geplante Zeit. Und ich glaube, wir müssen da mehr drüber reden und wir müssen das mehr einfordern und nicht so tun, als ob das alles problemlos möglich wäre. Ich glaube, wir haben das viele in unserer Generation noch so gemacht. Aber man sieht ja zum Beispiel auch, dass das der Produktivität der deutschen Wissenschaft total schadet. Wenn man mal guckt, Europäischen Kongress, wie viele Abstracts kommen da aus Holland, wie viele Abstracts kommen da aus Schweden, das sind mit UK immer die Top-Countries. Ne? Und wir sind ganz weit unten, weil wir überhaupt gar keine Zeit für Wissenschaft haben, weil wir den ganzen Tag mit Patientenversorgung zu tun haben und, was mich besonders ärgert, mit nichtärztlichen Tätigkeiten.
Ja.
Und wenn man zum Beispiel, es gibt ja dieses Margo-Bauer-Bund-Monitor, der alle 2 Jahre rauskommt, da sieht man, 75% der Ärzte sagen, sie wünschen sich mehr Unterstützung, diese nichtärztlichen Tätigkeiten loszuwerden. Mhm. Und das ist in anderen Ländern auch viel besser.
Ja, aber da wollte ich auch drauf hinaus, auf dieses Modell in Schweden, Niederlande, diese geschützte Zeit zur Forschung, das kann nicht nebenbei laufen, neben der Klinik, sondern man braucht diese geschützte Zeit. Und ich hasse ja auch diesen Begriff forschungsfrei, sondern das ist frei für Forschung.
Genau.
Und man hat nicht frei, um ein bisschen Forschung zu machen, sondern das ist geschützte Zeit für Forschung. Und ich halte das für wichtig. Und gerade da sehe ich auch so ein bisschen die Flexibilität drin, dass man in dieser Zeit, wo man, wenn man wirklich geschützte Zeit hat für die Forschung, dass man da auch ein bisschen flexibler ist und dann eben auch Homeoffice machen kann und andere Möglichkeiten hat, wo man den Leuten aber diese Möglichkeit einräumen muss. Und ich glaube, damit kann man auch die sehr anstrengende, schichtdienstbelastete Zeit der Klinik sozusagen stückeln und dann auch Projektezeit haben dafür.
Aber die Zeit in der Klinik ist natürlich auch eine wunderschöne Zeit, ne? Und ich glaube, dass vieles, was wir noch erlebt haben, wo man so funktionieren musste als Assistenzarzt und man wenig als Persönlichkeit und Person gesehen worden ist, solche Seiten müssen ja vorbei sein. Also ich finde auch, dass zum Beispiel in Holland das Teaching so wahnsinnig gut war. Es war einfach super gut organisiert. Es war ein fester Bestandteil. Und wir wurden als Oberärzte auch darauf abgerechnet. Es gab eine 360-Grad-Evaluation, das heißt, alle halbe Jahre durften die Assistenten, also haben wir die Assistenten und die Weiterbildungsassistenten beurteilt und die haben aber genauso uns beurteilt. Das ist natürlich nicht immer lustig, aber das ist total hilfreich. Wir alle werden ja nur besser mit Feedback und dann kristallisiert nämlich sich auch heraus, dass man dann auch in der oberärztlichen Funktion nur weiterkommt, wenn man auch in diesen Bereichen gut ist. Das hat mich sehr beeindruckt und fand ich einen richtig guten Ansatz.
Okay, haben wir schon einige Punkte rausgekramt, wie man was machen kann. Aber ich finde es immer wichtig, dass man nicht sagt, also es ist nicht machbar, sondern ins Positive geht und so kann man das machen. Und ich habe auch bei mir in der Abteilung wirklich sehr taffe Frauen, die auch in der Forschung sehr aktiv sind und es hier hinbekommen, das auch mit Familie, mit Klinik zu verbinden. Also das finde ich schon beeindruckend. Und ich glaube, das muss man wirklich unterstützen. Denkst du, es gibt eine Möglichkeit, das jetzt auch von Seiten von Fachgesellschaften oder sowas da was voranzubringen?
Ja, ich denke schon. Ich denke, das ist unsere Aufgabe, das als GNPI, als unsere deutsche Vereinigung, oder wir haben das jetzt auf der internationalen Ebene mit der ESPR, haben wir jetzt eine Special Interest Group gegründet für Women in Diversity und haben uns da jetzt viel vorgenommen. Also ich glaube, wir können, wie zum Beispiel dieses Coaching oder Webinars machen, du machst ja sehr viel da auch mit der Akademie, ne? Wenn man dann neben dem wissenschaftlichen Inhalt vielleicht auch den jungen Kollegen solche Inhalte vermittelt, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Und ich glaube, wir müssen da das mehr besprechen, weil man weiß ja, die Burnout-Raten, die mentale Gesundheit, das ist ja alles nicht ohne. Wir haben einen sehr anstrengenden Beruf und wir müssen auf uns aufpassen. Und dieses Caring for the Caregiver, was ja auch in den USA ein großes Schlagwort ist, ist, glaube ich, was hier noch relativ wenig besprochen wird. Und ich denke, das müssen wir besser besprechbar machen und dann finden sich die Leute auch mehr in uns wieder und fühlen sich angesprochen und sehen vielleicht auch ihre Zukunft wieder mehr bei uns.
Und diese, was ihr jetzt angeschoben habt, so Mentoring-Programme oder Coaching-Seminare, ich sag mal jetzt böse gesagt, wenn die Umgebungsbedingungen nicht optimal sind, helfen die? Also gibt's da auch Tipps und Tricks, wo man sagt, okay, ich kann selber was bewegen und gehe da nicht frustriert raus?
Ich glaube, dass sich auf lange Sicht keine Klinik das leisten wird, da nicht sich voranzumachen. Aber natürlich muss man, das ist ja immer, wie implementiert man Veränderung, ne? Und implementiert Veränderung geht natürlich nicht nur von oben nach unten und auch nicht nur von unten nach oben, sondern es braucht immer was. Das heißt, wenn man jetzt in so einer Situation ist, in der Klinik, dann sollte man sich als erstes mal Gleichgesinnte suchen auf der eigenen Ebene und dann gucken, wen gibt's in der Führungsebene, der mit mir da mitgeht, und dann kann man Veränderungen, denke ich, bringen. Letztendlich denke ich aber, muss jeder Arbeitgeber und jeder in Führungspositionen sich diesem Thema annehmen, weil die Leute werden nicht mehr für uns arbeiten, wenn wir sie nicht gut behandeln und das nicht machen. Und ich denke, das weiß ja jeder, dass wir relativ wenige junge Kollegen haben oder in der Zukunft noch weniger, und dass gerade jetzt vielleicht in Berlin haben wir da natürlich einen großen Luxus, dass viele in Berlin leben wollen, aber es gibt natürlich auch ländlichere Regionen oder weniger populäre Regionen, wo man wirklich auch schon kämpfen muss um Assistenten.
Ich muss immer an meinen alten Chef denken, der Professor Bauer, der vor einigen Jahren verstorben ist, der hat sich die Frauenförderung sehr auf die Fahnen geschrieben. Und bei ihm hatte man echt schwere Karten, als Mann sich zu bewerben. Damals war es ja noch sehr viele Bewerber auf eine Stelle. Und er hat immer Frauen eingestellt und hat die auch extrem gefördert, also auch in Forschungsbereiche. Und der war dann irgendwann, hat er irgendwann resigniert und hat gesagt, naja, ihr werdet immer schwanger und dann seid ihr raus da. Und das war so, nachdem er in Rente gegangen ist, hatte ich mich mit ihm unterhalten. Und das hat ihn immer sehr, sehr beschäftigt, wo er gesagt hat, ich habe mich da sehr drum gekümmert und auch versucht, diese Bedingungen zu schaffen. Aber im Endeffekt sind aus Berlin, aus seiner Abteilung, sind 3 oder 4 Männer irgendwo Chefs geworden, aber keine Frau, obwohl diese Einstiegschancen also deutlich, deutlich besser für die Frauen waren, was ihn sehr beschäftigt hat. Aber da fehlten wahrscheinlich
der Rest des
Landes. Die weiteren.
Ja, aber da sieht man mal wieder, was Sozialisation ausmacht, ne? Der ist meines Wissens nach ist er ja doch auch aus dem Ost.
Ja, genau.
Und der ist wahrscheinlich schon mit Frauen in seiner Umgebung groß geworden. Das ist ja auch so. Mein Mann ist ja auch Schwede. In Schweden ist das auch natürlich über Generationen so üblich. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und man muss halt sagen, dass Frauen wollen das nicht, das ist natürlich riesengroßer Quatsch. Natürlich wollen Frauen das auch. Aber man muss halt die Umgebung auch so schaffen, dass man das machen kann. Und es ist nicht der Sinn der Sache, dass wir Frauen die besseren Männer werden oder das so machen, indem wir versuchen, zu Männern zu sein. Ich glaube, das weiblicher Führungsstil hat seinen Charme und wir sollten das bleiben, was wir sind. Und ich glaube auch, dass gerade in der Neonatologie ist ja ist das durchaus auch eine Stärke. Und Ja, ich glaube, es ist einander zu stärken auf den ganzen Weg. Und da hilft es, weibliche Vorbilder zu haben und sich mit denen auszutauschen, wie die das geschafft haben oder nicht. Es gibt ja viele tolle, erfolgreiche Frauen. Ich meine, Claudia.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Ja.
Das ist ja, du sprichst ja immer von den Vorbildern, Rollenmodellen. Du hattest die Claudia Roll schon erwähnt.
Ja. Aber wir haben ja auch die Ursula Feldauf-Müser, die Chefin in Essen ist und zwei Kinder hat. Manon Bender, also wenn man international denkt, ne, Manon Bender ist Chefin in Utrecht, Kaiser Bolin in Stockholm, sehr erfolgreich, oder Deirdre Morey. Es gibt so viele tolle Frauen, die tolle Mütter sind. Und gute Wissenschaftlerin, das ist schon alles möglich. Aber sie alle von diesen haben, glaube ich, auch gemeinsam, dass sie eigentlich immer starke Frauen auch früh in ihrem Leben getroffen haben und, glaube ich, da auch dann den Glauben hatten, dass sie das schaffen und dann auch dementsprechend gefördert sind. Und ich glaube, in Deutschland, ne, keiner macht das bösartig, wird einem schon noch das ein oder andere in den Weg gelegt. Und man muss sagen, die Attitüde manchmal, wenn dann eine das zweite oder das dritte Kind kriegt und dann irgendwie öffentlich in der Runde gesagt wird, irgendwie, die kommt ja eh nicht wieder. Solange solche Sätze noch ruffähig sind, liegt noch viel Arbeit vor uns. Ne, also ich glaube, das ist gesellschaftlich, haben wir noch einen großen Weg vor uns, aber wir müssen den angehen und wir werden den angehen. Und ich glaube, dann schaffen wir das auch.
Ja, für mich ist ja immer so ein absolutes Vorbild in der Neonatologie, also jetzt nicht nur als Frau, sondern als Neonatologin, die Barbara Schmidt.
Ja.
Das ist Wahnsinn, was die erreicht hat, mit was für einer Ausdauer und einer Zurückhaltung. Als Person finde ich das absolut beeindruckend und ist eben nicht so dieses Ellenbogen-Mentalität, sondern mit einer Präzision und Geduld hat die sich ihren Stellenplatz in der Neonatologie erkämpft und ganz zu Recht auch.
Ja, aber lustig, dass du sie erwähnst. Wir hatten sie ja bei der GNPE als zweite Sprecherin neben mir und sie hat da sehr eindrücklich erzählt, wie das war. Sie ist ja damals mit ihrem Mann nach Kanada gegangen. Und sie hat gesagt, sie waren da beide Ende 20, Anfang 30. Sie haben sich bewusst gegen eine Familie entschieden, weil sie wussten, den Weg, den sie beiden gehen wollen, geht nicht mit einer Familie. Sie ist also in dem Sinne ein bisschen ein Negativbeispiel natürlich, weil sie in der Zeit, in der sie gelebt hat, eine bewusste Entscheidung machen musste. Und das hoffe ich, dass das für jetzt schon nicht mehr gilt und aber hoffentlich ja für unsere jungen Kollegen oder noch weitere Generationen keine Wahl mehr sein muss.
Jetzt mal noch so ein bisschen zu den Rahmenbedingungen. Aktuell wird ja viel von der Vier-Tage-Woche gesprochen und Work-Life-Balance, was ja so ein bisschen dahinter steckt. Welche Chancen oder welche Gefahren siehst du da in dieser Entwicklung?
Ach, ich weiß es nicht. Ich arbeite ja selber 75%. Ich weiß nicht, ob man das jetzt Vier-Tage-Woche nennen muss, aber es ist natürlich schon so, dass wenn die Kinder sehr klein sind, das einen an die Grenze bringt, wenn beide Partner 100% arbeiten. Ich glaube, das ist meant to fail. Man muss auch manchmal ehrlich gegen sich selber sein, je nachdem. Natürlich, wenn man einen Partner hat, der sehr flexibel ist und viel auffangen kann, okay, dann braucht man das nicht. Aber wenn man beide eine gute Karriere verfolgen müssen, muss man auch Kompromisse machen. Manon Benders, die ich gerade erwähnt habe, aus Utrecht, die sagt immer, you have to make choices. Und das ist so. Also man kann natürlich nicht gleichzeitig während der Assistenzzeit drei Kinder nehmen, gleichzeitig sich habilitieren und gleichzeitig die beste Neonatologin auf Station sein. Das heißt, ein paar Choices muss man machen, sonst bricht man zusammen und endet im Burnout. Und ich denke, wenn man kleine Kinder hat, dann kann eine Stellenreduktion wirklich oder ist häufig nötig, zumindest in unseren Rahmenbedingungen, wo die Kinderbetreuung so ist, wie sie ist. In Schweden zum Beispiel ist es ja interessant, also in Holland arbeiten ja fast alle Teilzeit. In Schweden sind die Oberärzte und Fachärzte ganz selten in Teilzeit. Und dann hatte ich die Kaiser gefragt und die hat gesagt, ja, das liegt daran, dass eigentlich, wenn man 100% arbeitet, hat man immer schon sowieso aufgrund der Dienste eigentlich eine Teilzeit. Ne? Ich meine, dann brauche ich natürlich nicht Teilzeit arbeiten. Es kommt immer darauf an, wie gestalten wir den Alltag. Und es ist wichtig, dass es nicht so ist wie früher, dass der Beste ist, der bis abends um 8 Uhr bleibt, sondern es muss wie in Schweden selbstverständlich sein, dass man das Kind von der Schule oder der Kita abholt um 17 Uhr. Ja, das ist in Schweden so, da stehen Männer wie Frauen auf und sagen, wir müssen die jetzt abholen. Natürlich geht ein Prozentsatz auch abends wieder zurück an den Schreibtisch, aber wir müssen einfach so sehen, dass es keine Heldentat ist, bis nachts in der Klinik zu sein. Das muss nicht denjenigen, der nach Hause muss und die Kinder abholen muss, benachteiligen. Also deswegen, ich weiß nicht,
ja, ob das sprichst du mir vollkommen
aus, aber es muss ein Leben sein, das es allen ermöglicht, die Karriere zu verfolgen und trotzdem den Alltag zu bewältigen.
Aber das finde ich auch so ein absolutes Problem, dieses Präsenz, um der Präsenz willen zu zeigen, und die sind die Besten, die am längsten in der Klinik sind. Das ist oftmals, sind Leute viel effektiver, die wissen, ich muss dann um 5, muss ich mein Kind abholen oder muss ich das machen? Die sind häufig viel effektiver, weil die wissen, dann ist Schluss und dann steht was anderes
an. Und in der Wirtschaft ist das schon lange verlassen.
Ja.
Also ich glaube, wir hinken da eigentlich der Wirtschaft ein bisschen hinten an.
Ja, wahrscheinlich. An vielen Stellen muss man sagen, da ist dieses tradierte Krankenhausbild noch etwas altertümlich.
Ja.
Gucken wir mal in die Zukunft, wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen. Was denkst du?
Ja, ich hoffe, es ist alles besser. Never give up hope. Ich hoffe, dass wir uns den Holländern an den Schweden annähern. Ich denke, wir müssen es. Ich hoffe auch auf flache Hierarchien, weil ich das als einen ganz, ganz wichtigen, positiven Faktor empfunden habe. Ich hoffe, dass wir empathische Führungskräfte haben, die ein offenes Ohr für Lebensphasen, spezifische Probleme haben und Lösungsansätze. Und auf jeden Fall ein gleichberechtigtes Miteinander mit Männern und Frauen. Keiner will ein reines Frauenteam haben. Ich meine, das ist ja auch nicht die Lösung. Ne? Wir müssen auch, das ist, finde ich, auch das Gute an Schweden, die haben halt auch auf Assistenzarztniveau 40%. Ne? Die haben ja 67% Chefinnen, aber die haben immerhin ja auch 40% Männer in Chefpositionen, aber auch auf Assistenzarztniveau. Ne? Das ist ja auch, was wir wollen. Wir wollen auch, dass für Männer unser Beruf attraktiv bleibt und dass das nicht ein reiner Frauenberuf wird. Ich meine, ich war letztens mal in Lettland und da waren dann nur Frauen und dann habe ich gesagt, das ist ja verrückt, hier nur Frauen, alle Chef. Und dann haben sie gesagt, ja, bei uns macht Pädiatrie kein Mann, da verdient man nicht genug. Das kann es natürlich dann auch nicht sein. Also ich hoffe, dass wir diesen Beruf, der ein super toller Beruf ist und den ich jederzeit genauso wieder machen wollen würde, so attraktiv bleibt, dass der für Männer und Frauen gleichermaßen erreichbar und gleichermaßen attraktiv bleibt.
Ja, schön, dass du das Beispiel aus Lettland gebracht hast. Das gleiche habe ich in Usbekistan und in der Ukraine erlebt, wo auf der Neonatologie 99% nur Frauen tätig sind, ziemlich engagierte, ziemlich taffe Frauen, aber die haben das gleiche Argument gebracht, haben gesagt, okay, bei uns sind nur Frauen da, weil in der Neonatologie verdient man kein Geld und ich brauche meinen Mann, der das Geld verdient. Das fand ich auch eine sehr bedenkliche Entwicklung. Ja. Also das wollen wir in 10 Jahren nicht haben. Okay. Hast du irgendwas, wir haben immer ein Literatur- Empfehlung, hast du da auch irgendwas, wo du sagen kannst, wenn sich jemand damit beschäftigen möchte, kann er das nochmal lesen?
Na, es gibt halt, wie gesagt, jetzt gerade im September im Ärzteblatt eigentlich einen ganz schönen Artikel, der heißt Klinikkultur im Wandel, und es gibt ein ganz schönes Paper von der Donna Ferreira, da ja auch eine in der Neuroneonatologie sehr prominente Frau, die in San Francisco arbeitet und da so Women in Neonatology angestoßen hat, die das schon 2015 sehr schön beschreibt, wo in der Laufbahn die Probleme sind und wie man das angehen kann. Das hat einen eher komplizierten Titel, aber ihr habt doch auch eine Homepage, oder da kann man...
Wir werden das verlinken, wird zu finden sein unter dem Podcast. Perfekt. Sandra, wir sind schon fast am Ende. Ich frage jetzt eigentlich immer zum Schluss, weißt du, wenn du jetzt frisch promoviert deine Karriere starten würdest, was du dann Besonderes machen würdest oder was du empfehlen würdest? Du hast schon so viele Empfehlungen gegeben, aber jetzt trotzdem für die jungen Zuhörer oder Zuhörerinnen, was kannst du denen mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, werdet alle Neonatologen. Nein, ich finde, ich würde alles ähnlich machen, glaube ich. Ich finde, es ist ein unheimlich schöner, wunderschöner Beruf. Und ich hatte halt das Glück, früh mit Frau Roll meine Mentorin zu finden. Und das würde ich halt jedem wünschen, dass er einen Mentor oder eine Mentorin findet, die einem die Welt ein bisschen eröffnet und auch erleichtert, weil das alle brauchen wir. Und ich würde jedem wirklich motivieren, Wissenschaft zu machen, weil das bietet halt einem doch, über den Tellerrand zu gucken und einfach neugierig bleiben und immer gucken, wie machen es die anderen und was kann ich davon lernen. Gerade manchmal lernt man das auch auf den Kongressen, gerade abseits der Präsentation, wenn Leute mal ehrlich erzählen, wie es denn so läuft. Und so kann man nur besser bleiben. Immer bleiben, sich kritisch zu hinterfragen und an sich glauben. Und es gibt nichts, was einen auffällt. Wenn man das gerne machen will, dann wird man das hinkriegen.
Sandra, ein besseres Schlusswort hätten wir nicht finden können. Ich danke dir, das hat unheimlich Spaß gemacht, waren interessante Gedanken.
Ja, vielen Dank.
Und ich hoffe, dass wir uns in 10 Jahren treffen und dann einen bisschen besseren Zustand beschreiben können.
Genau.
Also,
wir hoffen
danke
dir.
Gut. Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Diesmal zu dem Thema Gleichberechtigung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Dr. Sandra Horsch. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.